Wo hast du es schon erlebt, dass du ohne Grund Finden bekommen hast, dass dich Menschen angegriffen haben, verleumdet haben, kaputt gemacht haben, ohne dass du etwas dafür hast können? Vielleicht wegen deinem Aussehen, weil jemandem deine Nase oder deine Augen oder die Ohren vielleicht nicht gepasst haben. Vielleicht bist du einfach zu gut gewesen in der Schule, elender Streber. Oder du bist schlecht in der Schule gewesen, ist auch wieder nicht gut. Dann bist du der nichts kapiert, du bist der Dümmste. Du wirst fertig gemacht. Mobbingopfer. Du bist der gewesen, vielleicht, der ausgrenzt worden ist. Man hat dich nicht an Partys eingeladen, du bist der Outsider gewesen. Vielleicht ist es im Leben weitergegangen. Man hat dich bei Bewerbungen ignoriert, bei Beförderungen, Gehaltserhöhungen einfach übergangen. Vielleicht bist du entlassen worden, einfach weil man mit dir ein Problem hatte. Vielleicht hast du auch körperliche Gewalt erlebt, dass Leute über dich hergezogen sind, dich geschlagen haben, vermöbelt haben, einfach damit sie ein Opfer hatten. Kennt das jemand, dass man sich ihm einfach aus Bosheit entgegengestellt hat? Oder vielleicht, weil du Christ bist, zu Gott gestanden bist? Die Schreiber, die Beter von den sogenannten Findespsalmen, man nennt sie auch Rachepsalmen oder Fluchpsalmen, die haben das gekannt. Der David hat das gekannt. Erinnern an die Situation von David. Über Jahre ist er verfolgt worden vom Saul. Am Saul, den er nur Gutes da hat. Am Saul, den er gern hatte. Aber der Saul hat ein Problem bekommen mit dem David. Weil man den David lieber hatte im Volk. Man hat ihn höher gejubelt. Er hat gemerkt, dass Gott ihm das Königtum wegnehmen will. Er hat den David verfolgt. Der David hat sich versteckt. Überall hat es Leute gehabt, die ihn verraten haben. Die gegangen sind zum Saul und gesagt haben, hey, hast du noch nicht gehört? Er versteckt sich bei uns in den Bergen. Der David ist unterwegs mit seinen Leuten und da kommt ein wildfremder Mann und verflucht ihn und spottet über ihn. Der David hat über Jahre erlebt, wie er unten durch musste, weil die Leute ihn gehasst haben. Warum eigentlich? Was war das Problem? Und aus solchen Erlebnissen heraus kommen nachher die Findespsalmen. Es gibt nicht allzu viele. Es gibt aber ein paar. Und die Frage, die sich irgendwo stellt, wir haben es schon gehört jetzt im Psalm 109, was haben die für eine Relevanz für uns? Können wir, dürfen wir die heute auch noch beten? Auch wir Christen, wenn wir so Finden haben. Hast du schon mal so einen Findenpsalm gebetet? Und wie gehst du, wenn ja, mit solchen Aussagen um? Gott, zerschlage ihre Zähne und zerschmettere die Kiefer der jungen Löwen, Herr. Die jungen Löwe sind nur bildlich gemeint für Menschen. Oder das, was wir im Psalm 109 auch schon gelesen haben. Oder eine der heftigsten Aussagen im Psalm 137. Glücklich ist der, der deine kleinen Kinder an den Felsen zerschmettert. Warum hat so etwas Platz in einem Findespsalm? Und können wir so einen Psalm auch beten? Es wirft viele Fragen auf. Ist es einfach nur ein alttestamentliches Verständnis, alttestamentliche Moral? Kommt da die Offenbarung von Jesus Christus dazwischen, die da etwas aufhebt, die das Ganze einfacher machen würde? Und gleichzeitig aber auch die Frage, wie sollen wir denn mit der Not über unsere Finden umgehen? Auch wenn wir vielleicht nicht über 7 Jahre Verfolgung erleben wie der David, auch wir empfinden, manchmal in der eigenen Reihe, manchmal sogar in der eigenen Familie. Wie soll man mit dem umgehen? Um dem ein bisschen auf die Spur zu kommen, möchte ich mit euch zusammen noch ein bisschen näher im Psalm 109 einsteigen. Der Psalm 109 hat so eine Dreifachgliederung. Und wir wollen diesen 3 Punkte entlang gehen und das ein bisschen näher anschauen. Anfangen tut es eigentlich relativ human, sage ich mal, mit dem Schrei um Hilfe. Ein Schrei nach göttlicher Hilfe. Der David wendet sich in seiner Not an Gott. Er ist einfach zuerst mal überfordert mit seiner Situation. Herr, wie soll ich mit dem umgehen? Siehst du nicht, wie die mit mir umgehen? Eigentlich ist es ein Klagepsalm. Findespsalmen sind nichts anderes als Klagepsalmen, die aber sehr heftige Komponenten überkommen. Er macht in dem Sinne das Richtige und wendet sich an Gott. Und wir sehen in diesen ersten Versen, was die Provokation ist von der anderen Seite. Im Vers 1, mein Gott, den ich lobe, bleib nicht fern und schweige nicht, wenn die Gottlosen mich verleumden. Der Ueli hat schon etwas dazu gesagt. Der David ist verleumdet worden und Lügen über mich verbreiten. Er ist im Volk nicht mehr als der wahrgenommen worden, wo er ist, weil man über ihn gelogen hat. Von allen Seiten bedrängen sie mich mit ihren hasserfüllten Worten. Da war ein Hass rum, man hat ihn bedrängt, vom Urtext her, man hat gegen ihn gestritten, wörtlich gekriegt. Man ist gegen ihn losgezogen. Nun greifen mich grundlos an. Ohne Grund ziehen sie gegen den David. Stimmt eigentlich so nicht, das hat einen Grund. Er sagt dann nämlich gerade im Vers 4 und Vers 5, meiner Liebe begegnen sie mit Feindschaft. Er sagt, der Grund, warum sie mich angreifen, gegen mich kämpfen, ist meine Liebe, meine Güte, die ich ihnen erweise. Ich aber bete beständig für sie. Sie vergelten Gutes mit Bösem und erwidern meine Liebe mit Hass. Das ist das, was David so zu schaffen macht. Wo er sagt, jetzt versuche ich, denen in Liebe zu begegnen. Ich bete für die Leute. Und was komme ich zurück über Hass? Sie verleumden mich. Da ist keine Reaktion auf das, wie ich ihnen begegne. Als Kind habe ich das hin und wieder erlebt. Ich bin froh, ich war nicht das Mobbing-Opfer. Es waren einzelne Tage. Und die waren genug schwer. Wo du plötzlich von 6 Kollegen über den Schulhausplatz gejagt wirst, weil sie jüngere Schüler auf dich hetzen, die dich schlagen sollen. Grundlos. Es gibt Christen in der ganzen Welt, die verfolgt werden, einfach weil sie Christen sind. Man darf nicht Christ sein. Das geht bis hin dazu, dass sie umgebracht werden. Ich habe Kollegen, die in ihrer Jugendzeit, in ihrer Schulzeit vermöbelt worden sind, weil sie gesagt haben, sie glauben an Gott. Grundlos. Auch in der Schweiz erlebt man solche Sachen. Und wie gesagt, das muss nicht zwangsläufig wegen dem Glauben sein. Einfach weil du bist. Weil du dich selber willst sein und dein Leben willst leben und irgendjemand stört das. Ich bin überzeugt, wir haben auch Leute unter uns, die das erlebt haben. Die klassischen Mobbingopfer. Unser Psalmist, der David, wendet sich einfach mal zuerst an Gott. Er weiss, bei ihm bin ich geborgen. Er macht eigentlich das, was wir im Kolosserbrief gesehen haben. Er versucht wegzuschauen von dem, was da unten ist auf dieser Erde, die finden, und er hebt seinen Blick auf Gott. Er wendet sich dort an, wo er mit seiner Not sich aufgehoben weiss. Ich denke, so weit haben wir noch nicht wirklich ein Problem mit dem Findespsalm. Bei Gott klagen, das ist okay, aber das, was nachher kommt, das macht es irgendwo schwierig. Die nächsten 14 Verse, der umfassende Fluch gegen die Finden. Über 14 Verse lang bittet er Gott, was er seinen Finden alles soll tun, was seinen Finden soll widerfahren. Verse 8 und 9, er soll ein kurzes Leben haben und sein Amt gib einem anderen. Seine Kinder sollen zu Waisen werden und seine Frau zur Witwe. Vielleicht können wir das noch so halbwegs verstehen. Ja, der ist jetzt halt emotional, der ist tief verletzt und er schiesst ja vor allem gegen die Person, die ihn kaputt machen will, gegen seine Finden. Und er begründet sie nachher auch in den Versen 17 bis 16. Und er sagt, der Mann hat nur gekannt, zu verfluchen, darum verfluch du ihn jetzt. Er hat nie gesegnet, darum tue du ihn auch nicht segnen. Wo man könnte sagen, ja, vielleicht können wir das noch irgendwo einordnen. Aber nachher kommen wir die heftigen Aussagen. Aussagen wie im Vers 12 und 13. Niemand soll ihm mehr Gutes tun und keiner soll Mitleid mit seinen verwaisten Kindern haben. Warum jetzt bitte schiesst er plötzlich gegen Kind? Ich habe doch nichts dafür. Seine Nachkommen sollen ausgerottet werden. Schon in der nächsten Generation soll ihr Name erlöschen. Oder der Vers aus dem Psalm 137, den ich vorher gelesen habe. Glücklich ist der, der deine kleinen Kinder an den Felsen zerschmettert. Wie können wir solche Aussagen denn noch verantworten? Wie können wir das einordnen, dass der David, ich bin nicht sicher, Psalm 137, der ist glaube ich nicht vom David, aber wie können wir solche Aussagen einordnen? Das ist heftig. Und ich glaube, wir können den Inhalt der Bibel nicht ignorieren. Wir können es auch nicht kleinreden. Wir können nicht sagen, ja, muss man nicht so ernst nehmen oder so. Es steht so. Wir müssen es irgendwo stehen lassen. Und das werde ich auch nicht versuchen heute Morgen. Was ich möchte, ist ein paar Gedankenanstöße geben. Ich will versuchen, ein paar Türen aufzustoßen. Nicht, um das abmildern, aber um das Verständnis zu fördern. Warum steht das in der Bibel? Ja, bis dahin, warum hat es seine Berechtigung? Ein erster Punkt, wo wir uns schon bewusst werden müssen, die Not, wo die Leute drin gestanden sind. Bei allem Leid, das wir erfahren, bei aller Findschaft, die wir erfahren haben, ich glaube, die wenigsten von uns haben Ähnliches erfahren wie ein David. Über so eine lange Zeit verleumdet werden, angegriffen werden. Die wenigsten von uns haben erlebt, was es bedeutet, so verfolgt zu werden wie Christen in Afrika, in den muslimischen Gebieten, in Asien, im muslimischen Gebiet, in Nordkorea, im kommunistischen Regime, in China, bevor es eine gewisse Öffnung gegeben hat, unter dem Stalin, in der DDR. Sachen, die wir, sag mal, in erster Linie wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen können. Also das ist vielleicht so eine erste Tür, sich bewusst werden, was dort erlebt worden ist, müssen wir irgendwo mal im Raum stehen lassen. Und uns bewusst machen, aus dieser Not raus kommen sie mit dieser Bitte vor Gott. Das heisst noch nicht, dass es gerechtfertigt ist. Für das wird die zweite Tür aufstoßen. Eine Tür, wo drauf steht, es sind biblische Bitten. Ich weiss nicht, ob ihr mit dem mitgehen könnt auf Anhieb. Tönt unglaublich, aber was der David da betet, betet er im Willen Gottes. Es ist nicht so, dass er diesen Leuten irgendwelche Sachen wünscht, wo Gott den Kopf schüttelt und sagt, nein, das Gebet höre ich nicht. Der David betet im Willen Gottes. Ein paar Bibelstellen dazu, die 10 Gebote, die meisten von uns haben die gelesen, wahrscheinlich mehr als einmal. Und dort drin erkennen wir, sogar das mit dem Vernichten der zukünftigen Generationen kommt in den 10 Geboten vor. 2. Mose 20, Vers 5. Im Zusammenhang mit dem Gebot gegen den Götzendienst. Du sollst die Götzen weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich strafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die 3. und 4. Generation. Ein happiger Text, wo ich nicht weiss, ob er uns schon mal so aufgefallen ist. Stimmt eigentlich überein mit dem, was David bittet? Oder einige Jahre später, Nordreich Israel treibt Götzendienst. Gott sendet Amos ins Reich Israel nach Bethel zum Gericht verkünden, gegen den König dort zu reden. Ein Priester, ein falscher Priester, der Amasia, tritt ihm entgegen, will ihm verbieten, zu prophezeien. Was sagt der Amos? Deshalb spricht der Herr, deine Frau wird zur Hure in dieser Stadt werden und deine Söhne und Töchter werden gewaltsam umkommen. Dein Grundbesitz wird verteilt werden und du selbst wirst in der Fremde sterben. Und das Volk Israel wird ins Exil verschleppt werden in ein Land fern von seiner Heimat. Der Amasia stellt sich ihm entgegen. Und das Gericht, das er verkündet, richtet sich nicht nur gegen Amasia, sondern auch gegen seine Frau und gegen seine Kinder. Und das ist heftig. Das entspricht irgendwie nicht dem Gottesbild, das wir haben. Abgesehen davon, das Gottesbild ist immer gefährlich, weil es ist nur ein Bild, es ist nicht tatsächlich Gott. Aber das Ziel wäre ja, dass unser Gottesbild möglichst übereinstimmt mit dem Gott der Bibel. Gott sagt ganz klar, und das nicht nur an diesen beiden Stellen, dass er der ist, der will richten. Es gibt in der Bibel einen Grundsatz der Vergeltung. Gott verheißt Vergeltung für alle Sünder, für alle Gottlosen und sagt, die werde ich strafen. Ich werde sie richten. Es ist eine Verheißung. Und ich stelle die Frage darunter, ist es falsch, wenn wir um Erfüllung von einer Verheißung beten? Jetzt in dem Kontext von der Negativverheißung ist es schwierig, mit Ja zu antworten. Wenn ich eine positive Verheißung genannt hätte, hätten alle gesagt Ja. Jetzt darf man um eine negative Verheißung nicht beten. Da wird es irgendwo schwierig für uns. Aber genau das ist es, was David macht. Er bittet um Erfüllung von dieser Negativverheißung. Straf jetzt endlich die Gottlosen. Und ich werde noch einen Schritt weiter gehen und euch ein bisschen herausfordern. Ich behaupte, die meisten von uns haben schon gleich gebetet wie David, einfach unreflektiert und unbewusst. Weil wir typisch christliche Formulierungen gebraucht haben, ohne uns bewusst zu sein, was sie wirklich bedeuten. Beispiel. Wie beten wir selber, wenn wir in Not geraten? Vielleicht gerade in so einer Situation, wo andere Leute uns schlecht wollen. Oder wie beten wir dort, wenn wir für verfolgte Geschwister beten? Wenn der Marco ein Gebetsabend unter dem Aspekt Open Doors macht, wenn wir Geschichten hören, wie die Leute verfolgt werden, wie beten wir dort? Vermutlich so im Sinn von: Herr, greif ein. Schenk Gerechtigkeit. Zeig deine Grösse. Irgendwie so etwas wahrscheinlich. Aber was beten wir mit dem eigentlich? Wir bitten um Gerechtigkeit. Und was heisst das, wenn Gott gerecht ist? Wenn er Gerechtigkeit schenkt, tritt er als Richter auf. Also wenn wir darum beten, dass sich Gott als mächtig und gerecht erweist, bitten wir eigentlich um Gericht. Klar, Gedanken und Bilder, die wir haben, sind mehr, dass er diesen Leuten wohltut, die verfolgt werden, dass er sie aufbaut und die Situation irgendwie bereinigt. Wie sieht denn das irgendwie aus? Irgendwann heisst das Gericht. Oder ein klassisches christliches Gebetsanliegen. Wir beten ums Wiederkommen von Jesus. Wie schön, wenn Jesus wiederkommt. Wir werden in den Himmel geholt. Aber ist uns bewusst, was das bedeutet, Wiederkunft Jesu, die jetzt erbeten? Wenn der Herr Jesus offenbart wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in Feuerflammen, dann wird Gott Vergeltung üben an denen, die ihn nicht kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht. Ist nicht unser Fokus, wenn wir das beten? Klar. Und doch ist das Komponente vom Wiederkommen von Jesus. Das gehört dazu. In aller Freude und Gnade, die wir erleben, wenn Jesus wiederkommt, gehört für alle, die Jesus nicht kennen zu diesem Zeitpunkt, Verderben und Gericht dazu. Sie werden vernichtet werden. Oder vielleicht noch einen letzten Aspekt, die Märtyrer in der Offenbarung, die vor dem Thron Gottes sind und ihn anflehen: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Das ist ein Findespsalm. Das ist nicht in der Form eines Psalms, aber ist ein Gebet gegen die Finden. Sie bitten Gott um Rache für das vergossene Blut. Und wir merken plötzlich, hoppla, Findespsalmen, okay, von der Textgattung her ist es etwas Alttestamentliches, aber die Thematik trifft uns auch im Neuen Testament. Was der David reflektiert betet, konkret aufgrund von Verheißungen, vielleicht noch mehr ausschmückt, als es Gott macht in seinen Verheißungen, Psalm, im Psalmenstil eben, beten wir oft ähnlich, aber unreflektiert. Mit irgendwelchen Floskeln, Formulierungen, wo uns gar nicht bewusst ist, was das in der ganzen Tragweite könnte bedeuten. Ich sage noch nicht, dass das eine Rechtfertigung ist, zum Findespsalm beten. Es geht nur mal darum, eine Tür aufzustossen. Ein anderer Punkt, was wir nicht verwechseln sollten, der David schmiedet da keine Pläne. Es ist nicht so, dass der David den Plan schmiedet, seine Finden zu vernichten. Es ist nicht so, dass er den Plan schmiedet, die Kinder von seinen Finden zu vernichten. Oder einen Aufruf zur Selbstjustiz macht. Einen Lynchmord anzettelt. Nein, er leiht sie Gottes Hand. Er bittet Gott darum, dass er wird richten. Was macht der David? Der David selber von sich schreibt er betet für seine Finden. Er erweist ihnen Liebe. Und wenn wir das so lesen, dann müssen wir uns fragen, wie emotional ist der David wirklich? Klar, es trifft ihn im Innersten. Er ist emotional. Und doch könnte ich mir vorstellen, ist er vielleicht sachlicher unterwegs in seinen Bitten, als wir im ersten Moment das Gefühl haben. Er unterscheidet ganz klar zwischen dem, wie er seinen Finden begegnet und wie Gott seinen Finden soll begegnen. Und das wirft natürlich eine nächste Frage auf, wo wir uns fragen können, ja, aber du, David, bist schon ein bisschen hochmütig. Hast du nicht vergessen, dass du auch ein Sünder bist? Du hast das Gefühl, du sagst der Beste, du hast das Gefühl, du liebst deine Finde, du bettest noch für sie, wow, wie gut bist denn du. Und deine Finde sind einfach die Bösen. Also vielleicht hast du ihnen ja auch ein bisschen Anlass gegeben, zum Bösen auf dich. Ist der David nicht einfach ein bisschen hochmütig? Hat er vergessen, dass er genauso von der Gnade Gottes abhängig ist? Und die Antwort darauf finden wir eigentlich im dritten Abschnitt. Vers 21, wie er einsteigt. Herr, hilf mir um der Ehre deines Namens willen. Das ist Begründung für ihn. Und er sagt nicht, Herr, hilf mir, weil ich so gut bin. Hilf mir um der Ehre deines Namens willen. Er sagt, Herr, es geht um die Ehre von deinem Namen. Was will er damit sagen? Er nimmt Gott bei seinen Verheißungen und sagt, du hast gesagt, du wirst deine Finde, die Gottlosen, wirst vernichten. Verschiedentlich sagt Gott, er steht fürs Arme, fürs Schwache ein, für die unterdrückt werden. Und der David packt ihn bei dieser Verheißung und sagt, Gott, es geht um die Ehre von deinem Namen. Wenn du nicht eingreifst, es geht um die Ehre von deinem Namen. Du musst Gericht bringen. Gott hat nicht gesagt, wenn er Gericht bringt. Spätester Punkt, der ist angesagt. Gott hat nicht verheißen, dass er im Leben noch, wenn der David lebt und seine Finde, dass er noch in dieser Zeit wird eingreifen. Das ist nicht verheißen. Aber dass er wird eingreifen, das ist verheißen. Und der David sagt, es geht um die Ehre von deinem Namen. Entweder bist du treu oder nicht treu. Und im zweiten Teil vom Vers sehen wir, der David ist sich sehr wohl seiner eigenen Stellung bewusst. Er rette mich, weil du treu und gütig bist. Das ist der einzige Grund, warum der David auf Rettung darf hoffen. Weil Gott treu ist, zu seinem Wort steht und weil er gütig ist. Gnade. David ist sich, glaube ich, sehr gut bewusst, dass er ein Sünder ist. Und er ist sich bewusst, er ist von der Güte Gottes abhängig. Aber auf die darf er sich berufen, weil er ist ein Kind Gottes. Er ist jemand, der sich an Gott wendet. In der alttestamentlichen Sprache, er ist ein Gerechter. Und die Gerechten dürfen sich auf die Güte Gottes berufen. Das ist der Grund. Die Gnade Gottes ist es, wo ein Mensch vor dem Gericht bewahrt. Sonst hätte David genauso das Gericht verdient wie jeden anderen Mensch. Weil jeder Mensch kommt gottlos zur Welt und lebt gottlos, bevor er sich nicht Gott zuwendet. Auf das beruft sich der David. Und so sehen wir am Schluss von dem Psalm, wie sich der Blick von David plötzlich geändert hat. Am Anfang spüren wir noch den Ruf, mein Gott, den ich lobe, bleib nicht fern und schweige nicht. So der leise Vorwurf, Gott, warum schweigst du, warum bist du fern von mir? Und am Schluss vom Psalm, Vers 30 und 31, ich aber will den Herrn stets aufs Neue danken und ihn vor allen Menschen preisen. Denn er steht dem Armen zur Seite, um ihn vor denen zu retten, die ihn verurteilen. Was ist passiert in diesen 31 Versen? Die Situation von David hat sich noch überhaupt nicht verändert. Zumindest nicht so, dass er es schon hätte merken können. Und trotzdem ist eine Zuversicht gekommen, eine Dankbarkeit, ein Geborgensein in Gott. Der Blickwechsel hat stattgefunden von der Finden auf Gott. Nicht mehr die Anfindungen, die zählen, sondern Gott, der zählt. Der treue Gott, der ihn durchträgt. Wenn Gott anfängt zu segnen, verliert der Hass von unseren Gegnern plötzlich an Relevanz. Das ist nicht mehr das, was zählt. Nicht mehr das, was gross ist. Angst, Verzweiflung, Zorn, Empörung fangen an zurückzutreten. Und eine Zuversicht, eine Mut, eine Kraft kommt ins Leben, die von Gott herkommt. Die anfängt durchzutragen, weil der Blick auf den Gott gerichtet ist. Oder neutestamentlich gesprochen für uns Christen, weil unser Blick auf den erhobenen Christus gerichtet ist, auf Jesus gerichtet ist. Das ein paar Türen, um den Psalm besser einordnen zu können. Aber es klärt letztendlich die Frage noch nicht. Findet Psalmen und wir Christen? Fragezeichen. Was hat das für uns für eine Relevanz? Hat es nach wie vor einen Sitz in unserem Leben? Weil, wenn wir im Neuen Testament schauen, haben wir ja auch noch die andere Seite. Die sogenannte Findesliebe, die uns geboten ist. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium ganz klar, Matthäus 5, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Kleiner Unterbruch. Du sollst deinen Nächsten lieben, das steht im Alten Testament, ist ein Gebot. Im Alten Testament, Nächstenliebe, nicht nur Zorn Gottes. Und du sollst deinen Feind hassen. Das ist jüdische Tradition, das ist jüdische Auslegung, jüdische Prägung. Nicht Gebot Gottes. Einfach, dass wir das richtig verstehen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also vorerst tut Gott auch den Bösen mal Gutes. Und im Lukas-Evangelium ergänzt Jesus folgende Worte: Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Also abgesehen mal davon, dass das ganz andere Töne sind, als wir im Rachepsalm gehört haben, ist es unglaublich herausfordernd. Kommt mal diesen Aufforderungen nach. Ich könnte das Projekt gerade wieder beerdigen, solange es nicht aus der Kraft Gottes probiert. Das ist eine Liebe, die Gott uns schenken muss. Wir können nur darum bitten, hilf uns. Wer gerade aktuell so Finden im Leben hat, empfehle ich, bitte um die Liebe. Du wirst es nicht selber schaffen. Und auch der Paulus schlägt nochmal die gleiche Kerbe. Segnet die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Und somit scheint der Schluss eigentlich relativ einfach zu sein. Ja, logisch, für uns Christen hat doch Findenpsalmen keine Relevanz mehr. Jesus lehrt uns die Findensliebe. Aber ganz so einfach ist es eben letztendlich doch auch wieder nicht. Wenn wir das Alte und das Neue Testament anschauen, sehen wir, die Findensliebe gibt es eigentlich schon im Alten Testament. Schauen wir den David an im Psalm 109. Er hat seine Finden geliebt, ist ihnen mit Güte begegnet, hat für sie gebetet. Das ist Findensliebe. Hat es schon dort gegeben. Das Gebot der Nächstenliebe, das einfach falsch ausgelegt worden ist von den Juden, ist im Alten Testament gewesen. Gleichzeitig sehen wir den Zorn und das Gericht Gottes, das nicht nur alttestamentlich ist, sondern auch neutestamentlich. Also irgendwo ist es nicht ganz einfach. Und dann sehen wir noch, dass sich der David mit seinen Bitten eigentlich voll auf der Linie von Paulus bewegt. Er hat gesegnet, er hat für sie gebetet. Und der Paulus fährt weiter, ein paar Verse später: Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Der David, was macht er anders, als Gott die Rache zu überlassen? Er bittet ja Gott gerade darum, dass er sich rächt. Er nimmt es nicht selber in die Hand. Ob er es nach im Leben wirklich immer so umgesetzt hat, wäre dann noch ein anderer Punkt. Gerade mit den Nachkommen von Saul, da könnten wir jetzt auch anschauen, hat er dort immer richtig gehandelt. Aber grundsätzlich, Paulus sagt, Rache ist nicht eues. Die gehört Gott. Euer Auftrag ist zu lieben. Aber spricht etwas dagegen, Gott die Rache zuzugestehen, ihn um die Rache zu bitten? Wir können also mal festhalten, wenn wir es mal versuchen, ein bisschen zusammenzuziehen. Es ist nicht an uns, Rache zu üben, ganz klar nicht. Aber Gott sagt ganz klar, die Rache ist mir. Ich werde rächen, ich will rächen. Wir sehen auch, eben Gott hat Gericht verheißen, das ist sein Wille. Und wir sehen auch, grundsätzlich hat jeder Mensch das Gericht verdient. Das müssen wir uns auch bewusst sein. Also wir sind nichts Besseres. Die anderen sind nichts Schlechteres, die Menschen, die Jesus nicht kennen. Das ist ein Bewusstsein, das in uns muss drinbleiben. Wir können uns fragen, darf man gemäss dem Willen Gottes beten? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach, auch wenn sie nicht einfach auszusprechen ist, ja, wir dürfen gemäss dem Willen Gottes beten. Und somit kommen wir auf die Antwort auf die Frage, dürfen wir heute noch Findenpsalmen beten? Können wir ganz klar mit Ja geben. Es gibt aber noch eine zweite Frage. Sollen wir auf Findenpsalmen beten? Und dort wäre ich vorsichtiger. Dürfen? Ja. Sollen? Ich wäre sehr zurückhaltend, jemandem zu empfehlen, Findenpsalmen zu beten. Aufgrund vom Aspekt, dass Findensliebe sehr stark betont wird. Dass wir einen Auftrag haben, die Leute zu segnen, für sie zu bitten. Es spricht aber dennoch nichts dagegen, Gott um Erfüllung von seiner Verheißung zu bitten. Es ist irgendwo zwei Seiten von einer Münze. müssen wir uns irgendwo bewusst bleiben. Und gerade Leute, die enorme Verfolgung, Anfindungen erleben, ist es eine unglaubliche Hilfe, wenn sie ihre Not mit Wort von der Bibel vor Gott formulieren können. Mir hat mal jemand gesagt, ich bete öppe mal einen Findespsalm. Aber ich habe noch nie einen fertig gebetet. Sie fangen an mit diesem Wort beten und er sagt, nach 4-5 Versen ist für mich genug. Dann ist meine Klage bei Gott abgelegt und so heftig, was dort nachher kommt, das wollte ich meinen Finden nicht wünschen. Hat vielleicht noch damit zu tun, dass es gar nicht um ein Wünschen geht, sondern um ein Gericht, wo Gott wird herbeiführen. Aber das vielleicht so als eine Möglichkeit, wie man mit Findespsalmen kann umgehen. Wir dürfen aber nicht vergessen, Findespsalmen sind Klagepsalmen. Es geht darum, Klage bei Gott zu deponieren. Und wenn ich manchmal sehe, wie Leute damit umgehen, dass sie angefindet werden, dass sie kaputt gemacht werden, dass sie verletzt werden von anderen Menschen, dann tut mir das weh. Weil sie gehen mit ihrer Klage nicht zu Gott, sie gehen zu ihren Nächsten. Sie erzählen bei ihrem besten Freund, bei der besten Freundin, was der mir alles angetan hat. Sie erzählen es bei der zweiten Freundin, beim dritten Freund. Und irgendwann kommt sie vielleicht noch zu Gott. Und was machen sie mit dem? Sie tun zuerst dreckig Wäsche waschen. Auch innerhalb der Gemeinde. Wir haben vielleicht den Blick, wenn es um Finden geht, oft außerhalb der Gemeinde. Außerhalb des Kreises von gläubigen Menschen. Wie oft verletzen wir uns gegenseitig? Wie oft werden wir uns gegenseitig zum Find? Und wie oft auch grundlos? Kommen wir doch mit unserer Klage zu Gott. Heisst ja nicht, dass wir nachher einen Findespsalm beten für meinen Bruder. Aber die Klage bei Gott abladen. Und darum bitte, dass er die Situation verändert. Und durchaus auch darum bitte, dass er richtet. Als Christen dürfen wir wissen, dass wir beide von der Gnade Gottes abhängig sind. Was wir ebenfalls nicht dürfen vergessen, nicht über unsere Finden zu erheben. Wir sind genauso auf Gnade angewiesen. Genau genommen das Gericht, wo der David betet für seine Finden, hat ihm auch mal gegolten, wenn er sich nicht seinem Gott zugewendet hat. Jeder von uns hat das Gericht verdient, weil jeder von uns ist gottlos gewesen. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, dann darfst du wissen, das Gericht ist abgewendet von dir, es ist aber nicht aufgehoben. Das Gericht ist abgewendet, auf Jesus gewendet. Das Gericht wird dennoch vollzogen, ist vollzogen worden an Jesus. Er hat das Gericht getragen. Für jeden von uns, der kein Gericht mehr wird, müssen erdulden. Im Galaterbrief lesen wir, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Das Gericht tritt so oder so ein. Entweder trifft es uns selber, weil wir gottlos sind, nichts mit Jesus zu tun haben, oder es trifft Jesus, weil wir von seiner Gnade abhängig sind. Seine Gnade und seine Güte lassen uns das Gericht überleben. Und darum, aus Gebot der Findesliebe, sie segnen, unsere Finden können noch umkehren. Solange Gott das Gericht noch nicht geübt hat an ihnen, können sie noch umkehren. Umso mehr ist der Punkt so relevant, dass wir für sie beten, sie segnen, dass sie Jesus noch kennenlernen dürfen. Jesus hat uns die Findesliebe vorgelebt, indem er den Zorn Gottes sogar auf sich selber gezogen hat, damit alle Menschen, die sich ihm zuwenden, dürfen leben und nicht Gericht müssen erfahren. Ich möchte ein paar Fragen mitgeben, zum Nachdenken für eine Zeit der Stille, eine kurze Zeit der Stille. Wo wir die Spannung ein bisschen versuchen zu verarbeiten, vielleicht auch vor Gott zu bringen. Zum einen die Seite, an wen wendest du dich in deiner Not? Und vielleicht hast du dich auch versündigt in dem Sinne. Indem du merkst, ich habe dreckig gewaschen, anstatt das bei Gott abzuladen. Gibt es aktuell Finden in deinem Leben? Ja, vielleicht erlebst du Situationen, die nicht einfach zu tragen sind. Die ein Stück weit messbar sind mit der Anfindung, die gewisse Psalmisten von den Findespsalmen erlebt haben. Wie kannst du mit dem umgehen? Ich will es allgemein formulieren. Lad bei Gott ab. Klag dein Leid bei ihm. Er will unser Leid hören. Er will uns helfen. Er will, dass wir unseren Blick wenden auf ihn. Und dass er den korrigieren und uns stärken, ermutigen, Zuversicht geben. Vielleicht stehst du auf der anderen Seite. Vielleicht hocken unter uns Finden. Und damit meine ich nicht, dass du irgendwelche Anschläge gegen die Stamme planst oder was. Damit meine ich, dass du anderen zu einem Find geworden bist. Weil du sie ausgrenzt hast, weil du sie kaputt gemacht hast, verleumdet hast. Vielleicht Leute, die sagen müssen, mir droht das Gericht Gottes. Irgendwann wird das kommen. Dann möchte ich dich ermutigen, wend dich dieser Liebe, dieser Gnade von Jesus zu. Das ist der einzige Grund, wo das Gericht an dir vorbeigehen lassen. Wer unter der Güte, unter der Treue Gottes steht, der weiss, er wird gerettet vor diesem Gericht. Und der letzte Punkt, der auf der Folie fehlt, wo wir vielleicht da noch anordnen müssten, wenn es Finden in deinem Leben gibt, fang an, deine Finden zu segnen, für sie zu beten. Dass sie durch Jesus möchten erkennen. Und zu dem Punkt, zum unteren Punkt dürfen kommen, dass sie sich selber auch dieser Güte anbefehlen. Ich werde einen Vers über die Zeit der Stille stellen. Ein Vers, der auch eine Verheißung ist. Im Thema Finden. Aus dem Psalm 23. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Nicht die Verheißung, dass Gott alle Finden wegnimmt. Nicht die Verheißung, dass alles gut wird, aber die Verheißung, Gott wird dich versorgen. Im Angesicht von deinen Finden und sie können nichts machen. Er wird dir das geben, was du brauchst, selbst wenn Finden da sind.